Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio heute Carsten Schröder. Wir wollen den Schwerpunkt jetzt auf die Medizin legen und fragen, wie gut Intensiv- und Notfallstationen in Deutschland auf den bevorstehenden Höhepunkt der Pandemiewelle vorbereitet sind. Sie können sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Uns sind zwei Experten zugeschaltet, nämlich Professor Uwe Janssens. Er ist Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, abgekürzt DIVI. Und wir erreichen ihn in seiner Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin in Eschweiler, denn dort ist er Chefarzt. Guten Morgen, Herr Professor Janssens.
Ja, guten Morgen.
Und als weiteren Experten Professor Andreas Markwitz. Er ist der medizinische Geschäftsführer der DIVI und ihn erreichen wir zu Hause. Guten Morgen, Herr Professor Markwitz.
Ja, auch von meiner Seite guten Morgen.
Herr Markwitz, um mit Ihnen anzufangen. In der letzten Woche fiel immer wieder das Wort von der Ruhe vor dem Sturm. Noch hat uns der Scheitel der Pandemiewelle vermutlich nicht erreicht. Aber allmählich kommt der Sturm näher. Die Infektionszahlen steigen weiter, die Zahl der Todesopfer auch. Wann, glauben Sie, bricht die Welle endgültig über uns herein?
Ja gut, dieser Ausdruck Ruhe vor dem Sturm ist natürlich, möchte man sagen, etwas unglücklich gewählt. Denn ich würde das, was wir im Augenblick haben, jetzt nicht unbedingt als Ruhe bezeichnen in unserer Republik. Es ist eher so eine Art Winterschlaf. Und es wird auch kein Sturm werden, sondern allenfalls eine Welle, die über uns hereinbrechen könnte. Wann das sein wird, das weiß keiner ganz genau. Es weiß nur jeder, dass es möglicherweise noch zu einem weiteren Anstieg kommen wird. Dass das unterschiedlich ablaufen kann, das sehen wir an den Beispielen der Länder außerhalb von Europa. Bei den Vereinigten Staaten gehen die Fälle gerade durch die Decke. In Südkorea, das zu Beginn mal dieses Covid-19-Problems Anlass zur Sorge gab, ist das Ganze zum Stillstand gekommen. Also das Virus ist sehr dynamisch und wie es nun sein wird und was es konkret in Deutschland machen wird, weiß kein Mensch. Das Einzige, was wir wissen, ist, wir sind extrem gut vorbereitet. Und wenn die Welle denn so kommt, irgendwann im Mai vielleicht oder Ende April, dann werden wir die Situation auch in den Griff bekommen.
Professor Janssens, Sie sind ja nicht nur Vorsitzender der DIVI, der Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, sondern auch Chefarzt einer Klinik in Eschweiler. Wie haben Sie sich und Ihre Klinik auf die Pandemie vorbereitet?
Ja, wir sind eigentlich schon seit circa 4 Wochen in einem Modus, der da Corona heißt, ganz früh schon wie in Heinsberg, das ist ja ein Epizentrum hier im Rheinland gewesen, nach Karneval diese Fälle aufgetreten sind, haben wir uns zusammengesetzt und haben sofort Pläne gemacht, wie wir das Krankenhaus in einen Zustand bringen, dass wir einem möglichen lokalen Ansturm, einer Anflutung von Patienten gewappnet sein können. Und haben von vornherein Stationen zur Isolationsstation gemacht, haben von vornherein die Intensivkapazitäten so dahingehend ausgebaut, dass wir Aufwachraum in eine kleine Intensivstation zusätzlich umfunktioniert haben. Wir haben somit für unser Krankenhaus 8 Betten zusätzlich schaffen können zu den schon bestehenden 23 Betten. Also ich denke mal, auf allen Ebenen im pflegerischen, im Ärztenbereich sind wir seit Wochen damit beschäftigt, umzustrukturieren, uns vorzubereiten. Und ich weiß sehr genau, aus allen Kliniken hier in NRW, aber auch außerhalb von NRW in allen Bundesländern, hat man sich sehr konzentriert darauf vorbereitet.
Das wäre meine Frage an Sie als Vorsitzende der DIVI, der ja nun eben auch andere Intensiv- und Notfallstationen im Blick hat. Mhm. Die sind ähnlich vorbereitet wie Sie?
Die Stationen, mit denen wir im engen Kontakt stehen, das sind sehr, sehr viele. Und wir beobachten ja vor allen Dingen jetzt über unser Intensivregister, was ja ein weltweit einmaliges Register ist, was ja vor 2,5 Wochen live geschaltet worden ist, beobachten wir sehr genau, dass die ganzen Kliniken, wir haben mittlerweile 730, 740 Kliniken deutschlandweit, die daran beteiligt sind. Wir hoffen, dass das auf 100% der Kliniken geht und die sich alle mit ihren Intensivstationen genau auf das Thema vorbereitet haben. Mit jedem, mit dem sie in diesen Tagen sprechen, die haben genau den gleichen Modus, die genau gleichen Abläufe und haben Operationskapazitäten heruntergefahren, damit Personal freigesetzt, damit Intensivbetten auch zusätzlich geschaffen, die nicht durch normale Operationen belegt sind. Also ich denke mal, wir sind extrem gut vorbereitet, dank der Erfahrungen, die wir leider Gottes in Italien machen mussten. Da hat sehr früh der Appell unseres Bundesgesundheitsministers geholfen und auch der Regierung, hier doch jetzt von vornherein Kapazitäten auszubauen. Ja? Was dann am Ende sein wird, ob wir dem gewappnet sind, das wollen wir mal sehen.
Herr Professor Markewitz, Sie verfolgen das ja nun ebenfalls auch alles. Probleme gibt es ja aber dann doch schon immer mal irgendwie wieder, wenn es um die Ausrüstung mit Schutzkleidung geht, mit Atemschutzmasken, mit Beatmungsgeräten. Wo liegen die Probleme auf den Intensiv- und Notfallstationen bei der Vorbereitung?
Die eigentlichen, wirklichen Probleme liegen eigentlich nur daran, dass wir alle nicht wissen, was auf uns zukommt. Das ist ja diese Ungewissheit, die einen auch unsicher werden lässt und sehr schnell Dinge zu Problemen anwachsen lässt, obwohl es eigentlich gar keine da sind. Also ich denke, wir sind, was die Beatmungsgeräte anbelangt, aktuell gut gerüstet. Wir haben viele freie Beatmungsgeräte. Es sind Beatmungsgeräte im Zulauf. Träger produziert, es produzieren auch noch andere Hersteller hier in der Gegend, in Rheinland-Pfalz. Da sind wir gut ausgerüstet. Mangel herrscht an der persönlichen Schutzausrüstung, aber auch da sind wir, was Masken, Kittel, Brillen und so weiter anbelangt, auf einem guten Weg, uns da zu wappnen. Wir haben Zulauf auch jetzt wieder aus China. Das wird alles noch ein bisschen vielleicht dauern, bis es bei jedem angekommen ist. Aber auch da sind wir guter Dinge, dass wenn wir es wirklich brauchen in größerem Ausmaß, wir mit genügend Material ausgerüstet sind. Gleichwohl sind wir über jede einzelne Schutzmaske und jede einzelne Kittel nach wie vor sehr dankbar. Aber auch da läuft inzwischen die zentrale Steuerung, sowohl was die Analyse als auch die Weitergabe als auch die Logistik anbelangt, läuft sehr gut an und ist auch zentral gesteuert.
Sie sagten, da ist ein gewisser Mangel. Das hört sich sehr zurückhaltend und relativ positiv an. Wenn ich mir Medienberichte anhöre, ansehe oder lese, klingt das dann manchmal doch sehr viel dramatischer. Können Sie die dann nicht bestätigen?
Also ich bin jetzt nicht die zentrale Analysestelle für, sagen wir mal, jegliche Einrichtung im deutschen Gesundheitswesen und auch in der Altenpflege. Ich gehe davon aus, dass es nach wie vor Arztpraxen und Altenheime und möglicherweise auch das ein oder andere Krankenhaus gibt, das noch letztendlich entweder von den letzten Vorräten gerade zehrt oder überhaupt schon nichts mehr hat. Das mag möglich sein. Und es ist im Einzelfall auch richtig, aber was ich weiß, ist, dass inzwischen die Vergabe und der Nachschub an diesen persönlichen Schutzausrüstungen in einem sehr guten Zulauf ist, sodass ich mir zumindest für die kurzfristige Zukunft, das heißt die nächste, übernächste Woche, jetzt noch nicht die große Sorgen mache, obwohl ich tatsächlich sagen muss, jawohl, im Einzelfall ist es richtig, dass es Institutionen gibt, die im Augenblick schon nur noch sehr wenig oder gar keine persönliche Schutzausrüstung mehr haben.
Herr Professor Janssens, Atemschutzmasken, Schutzkleidung, gibt's ausreichend in den Intensiv- und Notfallstationen?
Also man muss schon klar betonen, dass wir in den letzten Wochen gerade hier in der Region uns immer wieder persönlich bemühen mussten. Also es gab tatsächlich, und das weiß ich auch von vielen anderen, zunächst gar keine zentrale Steuerung. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Transparenz gewünscht. Es ist ja nicht verwerflich zu sagen, wir haben nichts. Und wir sind dann alle Krankenhäuser persönlich aktiv geworden, haben sich Finger wund gewählt und sind dann auf den einen oder anderen wirklich schlechten Anbieter gestoßen. Das hat mich doch so ein bisschen betrübt, dass aus der Krise heraus hier Gewinnler am Werke sind, die daraus der Not nicht eine Tugend machen, sondern ihren persönlichen Vorteil schlagen. Und das will ich hoffen, dass das in Zukunft auch etwas anders geregelt wird. Das Land Nordrhein-Westfalen, das wissen Sie, will ja jetzt in den Landtag ein Gesetz, Infektionsschutzgesetz einbringen, mit dem sie umfangreiche Möglichkeiten erlangen, dass sowas nicht mehr passiert. Und das halte ich auch für vollkommen richtig. In so einer Situation können nicht die Gesetze der freien Marktwirtschaft weiter gelten, dass wir hier Masken wie der NDR, Süddeutsche und WDR festgestellt haben von 60 Cent auf 13,90 €, dass das Stück geht. Hier muss zentral etwas genauer geschaut werden, mit Beschlagnahmung gegebenenfalls reagiert werden und dann auf die Preisgestaltung eingewirkt werden. Wir befinden uns in einer Notlage und das muss auch entsprechend, finde ich, regulatorisch gewürdigt werden. Wir haben Masken, die kommen jetzt tatsächlich, Herr Kollege Markwitz hat das ja erwähnt, der chinesische Markt scheint da wieder zu liefern, aber Schutzkittel sind noch Probleme. Also Entwarnung würde ich nur dann geben, wenn es nach wie vor so bleibt, wie es jetzt ist. Wenn allerdings stark ansteigende Patientenzahlen kommen, dann werden die Karten neu gemischt und dann können wir in der einen oder anderen Situation sicherlich wieder vor einem Mangel an persönlicher Schutzausrüstung stehen.
Ich würde gerne noch über die Probleme der Personalkapazitäten mit Ihnen sprechen. Also auf einer Intensivstation erfordert es natürlich ein besonderes Wissen der Pflegekräfte. Haben Sie denn genug Pflegekräfte, die das leisten können?
Ich würde mal sagen, wir haben schon vor der Corona-Pandemie das Problem gehabt, dass wir tatsächlich in Deutschland bezogen auf die Anzahl der Intensivbetten zu wenig Pflegepersonal hatten. Das ist ein bekanntes Problem. Diesem Problem hat sich die Politik ja zentral schon seit Monaten, seit dem vergangenen Jahr gewidmet mit verschiedenen Maßnahmen, unter anderem Pflegepersonaluntergrenzen, die ja jetzt im Rahmen der Pandemie aufgehoben worden sind. Tatsächlich ist es so, dass wir bezogen auf die Intensivbetten zu wenig Fachpflegepersonal haben. Jetzt im Moment der Corona-Pandemie wird das ja nicht mehr automatisch. Und wir haben von vornherein geschaut, wie wir dieses Personal, was wirklich handverlesen ist, so gezielt einsetzen, dass darum herum Hilfspersonal gebaut wird, welches aus anderen Bereichen des Krankenhauses kommt, die sie dann in allen anderen nicht gerade intensivpflegerischen Tätigkeiten mit unterstützen und damit abfedern und damit auch den Rücken freimachen für die sehr anspruchsvolle Arbeit am Respirator, am Beatmungsgerät mit den schwer erkrankten, beatmeten Patienten. Und vergessen wir nicht, wir haben ja nicht nur Covid-19-Patienten, sondern wir haben ja auch noch die übrigen schwerkranken Intensivpatienten mit Verbrennungen, mit Herzinfarkten, mit Herzschock etc.
Sie sagten, Schulungen an den Beatmungsgeräten, muss ich mir das so als Crashkurs für Pflegekräfte am Beatmungsgerät vorstellen?
Also ich habe nicht gesagt, Schulung an Beatmungsgeräten, dass einige Kliniken verfolgen dieses Konzept. Man muss sagen, dass so einfach mal eine Schulung an Beatmungsgerät innerhalb eines Crashkurs, wie sich das so vorstellen, tatsächlich nicht so einfach ist. Unser Konzept hier vor Ort, aber woanders, ist eher, dass wir das Intensivpflegepersonal, was extrem kenntnisreich ist, damit umgehen kann, fokussieren genau auf diese Tätigkeit, aber von allen anderen administrativen Tätigkeiten, Versorgungstätigkeiten etc. Binden und diese Tätigkeiten von Personal lassen, welches auch Fachpflegekräfte sind, aber nicht Intensivpflegekräfte. Damit können wir Kräfte konzentrieren und damit gelingt es auch, die Expertise, die dringend gefordert ist, bei so einem schwerkranken Patienten zu fokussieren und sicherzustellen. Ja.
Ein ganz großes Problem möchte ich jetzt ansprechen. Was machen Sie, wenn so viele Patienten eingeliefert werden, dass die Beatmungsgeräte und Krankenhausplätze nicht mehr ausreichen, dass sie nicht mehr alle gleich gut medizinisch versorgen können? Was machen Sie?
Ja, die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin hat ja das Problem erkannt, was ja in Italien wirklich zu erheblichen Schwierigkeiten, ethischen, moralischen Schwierigkeiten, Belastungen für das gesamte medizinische Personal geführt hat. Also man musste ja dramatische Entscheidungen treffen aufgrund der Knappheit der Ressource. Kein Intensivbett verfügbar, kein Beatmungsgerät verfügbar. Welche Person, welcher Mensch kriegt diese Ressource zur Verfügung gestellt? Da sind ja dann wirklich herzzerreißende Entscheidungen zu treffen gewesen. Wir haben das erkannt und haben deshalb schon vor circa anderthalb Wochen, ein Dreiviertel Wochen in einer Kernarbeitsgruppe aus verschiedenen Fachgesellschaften eine entsprechende Empfehlung verfasst, die dann auch vergangene Woche Mittwoch auch öffentlich gestellt wurde als Hilfestellung für diese schwierigen, krisenhaften Entscheidungen im Zeitalter, wenn wir in eine Situation geraten, dass wir tatsächlich weniger Material Beatmungsplätze, Intensivplätze zur Verfügung haben als kritisch kranke Patienten. Da sind schwierigste Entscheidungen zu treffen. Und wir wollten von vornherein damit keine Unsicherheit schaffen, sondern Sicherheit bei den Behandlern schaffen, denen eine Empfehlung an die Hand geben, nach welchen Kriterien wir denn vorgehen. Ich sage nur ein Stichwort, uns geht es ganz klar um die Erfolgsaussicht, die ein Behandlungsverfahren bei dem einen oder anderen Patienten hat. Und damit orientieren wir uns nicht zum Beispiel allein an einem Alter, was man ja immer in der Presse gehört hat, sondern an ganz vielen, vielen Begleitfaktoren, schwere gerade der akuten Erkrankung und Vorliegen von den ganzen Begleiterkrankungen, die man dann reinrechnet in ein ganz überordnendes Bild und sich dann tatsächlich in einem Mehraugenprinzip für eine Maßnahme entscheidet, wie ich jetzt die Ressource am besten verteile.
So etwas kennt man ja bislang eigentlich nur von Flugzeugabstürzen oder Eisenbahnunglücken, wenn bei denen eine Vielzahl Schwerverletzter gleichzeitig versorgt werden müssen. Sie haben die Kriterien kurz angerissen, kurz skizziert. Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben? Nach welchen Kriterien setzen Sie Ihre Prioritäten?
Eine große Angst bei den Menschen besteht ja, dass hier ein Daumen-rauf-Daumen-runter-Prinzip herrscht. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen auch die Kollegen nicht in eine solche Situation bringen. Ich kann Ihnen ja mal ein Beispiel geben. Wir haben zwei Situationen. Wir haben zum einen die Situation in der Notaufnahme. Da kommen Patienten rein, vielleicht 6, 7, 8 Patienten. 3 von denen haben eine schwere Lungenerkrankung aufgrund der Covid-Erkrankung. 2 von denen eine schwere Sepsis, eine Blutvergiftung bei einer Infektion der Harnwege. Dann noch 3 mit einem schweren Herzinfarkt. Und wir haben auf der Intensivstation nur 4 Plätze und davon nur 2 Beatmungsplätze. Und in dem Moment muss man sich dann sehr genau anschauen, welchen Schweregrad der einzelne Patient mit sich bringt. Ja? Schweregrad der akuten Erkrankung. Zum Beispiel gibt es durchaus Krankheitsbilder, die schon beim Eintreffen der Notaufnahme so deletär sind, so schwerwiegend sind, dass eine Aussicht auf eine sinnvolle Heilung, ein sinnvolles Therapieziel auch aus Patientensicht, die Erfolgsaussicht so gering ist, dass ich unter Umständen jedwede Intensivtherapie auch unabhängig von der Krise in der Corona-Epidemie gegebenenfalls verbietet. Solche Patienten würden dann tatsächlich, wenn sie so eine geringe Erfolgsaussicht aufgrund ihrer zugrunde liegenden Erkrankung haben, dann in eine Therapiezieländerung gehen und man würde das natürlich ein Sterben zulassen bei Patienten, die überhaupt keine Erfolgsaussicht haben. Haben wir aber jetzt verschiedene Patienten, dann die den gleichen Schweregrad haben, dann schauen wir doch sehr genau auf die Begleiterkrankungen. Diese Begleiterkrankungen spielen dann schon eine gewisse Rolle. Haben die Patienten, ein Patient vielleicht mit 68 Jahren, eine schwerste chronische Nierenerkrankung, eine schwerste zusätzliche Erkrankung der Lunge mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und noch weitere sehr viel, sehr ausgeprägte Erkrankungen, die ebenfalls die Erfolgsaussicht einer sinnvollen Therapie, einer Intensivtherapie, die auch sehr belastend ist, mindern, dann stellt sich auch die Frage in der Abwägung gegenüber einem 68-jährigen Patienten, der mit einem akuten Herzinfarkt kommt, der ansonsten keine Begleiterkrankung hat, trotzdem kurzfristig wiederbelebt wurde, der aber aufgrund seiner Gesamtumstände von der Gesamtprognose, von der Erfolgsaussicht besser einzustufen ist. Und da werden dann Entscheidungen getroffen, können wir die Ressource jetzt gleich verteilen oder müssen wir die eine Person jetzt bevorzugen. Das sind schwierigste Entscheidungen, aber Sie sehen schon,
das sind wirklich schwierige, die ja auch keiner gerne treffen mag. Und da mag das ja hilfreich sein. Herr Professor Markewitz, helfen diese Richtlinien, diese Empfehlungen, den Ärzten eine Entscheidung zu fällen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nicht so, dass wir nur in der Covid-Krise, in der wir uns im Augenblick befinden, Entscheidungen treffen müssen, wie das weitere Vorgehen bei bestimmten Patienten, die kritisch krank sind, ist. Da haben wir vorher schon natürlich Erfahrung sammeln können zusammen. Wir wissen, dass es zum Beispiel ganz wichtig ist, dass man diese Entscheidung nicht alleine trifft, also als Arzt alleine, sondern dass man die Beteiligten mit einbezieht, die Familien, die Angehörigen, möglicherweise einen Patientenvertreter, den Patienten selbst, dessen Willen man auch wissen müsste, das Pflegepersonal, möglicherweise auch das Ethikkomitee der Klinik. Also es ist nicht so, dass diese Entscheidungen für Intensiv- und Notfallmediziner vollständig neu sind. Wir haben bloß Angst, dass wir sie in einer, oder sagen wir mal, die Befürchtung ist, dass sie in einem ungewöhnlich hohen zahlenmäßigen Ausmaß zu treffen sein werden. Und da ist es halt wichtig, dass wir dann nochmal unseren Kolleginnen und Kollegen da so eine gewisse Korsettstange oder mehrere davon an die Hand geben können, wie sie sich entscheiden können und was ihnen dabei hilft. Eine Sache möchte ich auch noch hinzufügen, dass wir überhaupt als Ärzte und als Pflegepersonal in diese Situation kommen, dass wir diese Entscheidungen treffen müssen, zeigt, dass wir bestimmte Dinge, die eigentlich schon vorher bekannt waren, nicht so in den Blick genommen haben, wie das möglicherweise gut gewesen wäre, um mit dieser Krise noch besser fertig zu werden, als wie wir es im Augenblick sind. Das heißt, wir müssen am Ende, wenn wir diese Akutsituation und die Welle hinter uns gebracht haben, uns zusammensetzen und Maßnahmen beratschlagen und auch entscheiden, dass eine solche Situation für uns letztendlich in Zukunft ausgeschlossen sein wird.
Wir kommen so langsam zum Ende dieses ersten Blocks. Wie gut sind Intensivstationen und Notfallstationen auf die heranrollende Pandemiewelle vorbereitet? Das ist unser Thema. Drohen uns Situationen wie in Italien, wo es zu wenig Beatmungsgeräte für zu viele Patienten gibt. Vorher wollen wir Sie und uns aber auf den aktuellen Stand bringen mit Informationen zum Coronavirus. Und die Frage, die sich aktuell stellt, lautet: Schützen Atemschutzmasken oder sind sie einfach nur Staffage? Noch vor wenigen Wochen waren Experten äußerst zurückhaltend, wenn es um Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit ging. Sie würden nicht den Träger vor Ansteckung schützen, sondern sie würden die anderen schützen, so die Argumentation. Doch inzwischen scheint sich die Meinung bei vielen zu ändern. Selbst der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat die Bevölkerung in der Neuen Osnabrücker Zeitung zum Anfertigen und Tragen von selbstgemachten Schutzmasken aufgerufen. Und wie man sich so einen Mundschutz selber nähen kann, kann man sich zum Beispiel auf der Homepage des Klinikums Leverkusen zeigen lassen. Und in Jena sollen Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit zur Pflicht werden. Das haben Sie gerade in den Nachrichten gehört. Wie sinnvoll ist das? Was soll man dabei beachten? Das will ich jetzt mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori besprechen. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Christina Sartori.
Guten Morgen, hallo.
Wie sinnvoll sind Atemschutzmasken beim Einkaufen, beim Spaziergang und bei der Fahrt zur Arbeit?
Also solche Masken sind wahrscheinlich sinnvoll, aber sie schützen nicht sicher. Weder andere Menschen und noch weniger denjenigen, der so eine Maske, also so einen Mund-Nasenschutz, wie es ja auch genannt wird, trägt. Weil bis auf ganz bestimmte Masken, die heißen FFP2 oder FFP3-Masken, schützt keine der Masken, ob selbst genäht oder gekauft oder wie auch immer, sicher vor Viren.
Was verbirgt sich denn hinter diesen Abkürzeln? Was sind FFP2 oder FFP3-Masken?
Das sind Masken, da wird die Atemluft gefiltert und zwar durch besondere Filter. Dieses FFP2 und FFP3 drückt aus, wie sicher das ist. Das heißt, diese FFP3-Masken, die schützen denjenigen, der sie trägt, sicher vor Viren. Also die haben so feine Filter, dass sie wirklich die Viren weghalten. FFP2-Masken senken deutlich das Risiko. Das sind Masken, die sind wichtig für medizinisches Personal, das engen Kontakt mit Covid-19-Patienten hat. Also Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal in Krankenhäusern, im ambulanten Pflegedienst oder auch in Altenheimen. Da sind sie wirklich wichtig, weil keiner will, dass sich jetzt Ärzte oder Pfleger mit dem Virus anstecken. Das sind die Menschen, die für uns hart arbeiten und die wir jetzt auch dringend brauchen. Und das Problem ist nämlich, diese Masken sind derzeit knapp in Deutschland. Es gibt zu wenige. Deswegen sollte man selber jetzt diese Masken nicht im Internet oder sowas kaufen und damit die Nachfrage noch mehr anheizen. Für den Alltag, für uns im Alltag, da reichen andere Modelle.
Aber die sind nicht sicher.
Das stimmt, die lassen Viren durch, ganz klar. Die reduzieren das, was an Tröpfchen beim Sprechen aus unserem Mund sprüht oder beim Husten. Und womöglich reduzieren sie dadurch eben das Risiko, andere anzustecken. Aber sie werden es nicht völlig ausschließen. Wichtig ist nur, so ein Mund- und Nasenschutz, der selbst genäht ist, oder solche Masken, die Ärzte im Operationssaal tragen, diese dünneren, die jetzt auch einige Leute tragen, die reichen eben nicht, um auf andere Dinge zu verzichten. Also man, auch wenn man so eine Maske trägt, man muss Abstand halten, man muss auf die Händehygiene achten, man sollte immer in den Ellbogen niesen oder husten und sich nicht ins Gesicht fassen, gerade wenn man unterwegs ist. Wenn man den Abstand nicht halten kann, weil man im Supermarkt zum Beispiel an jemandem vorbeigehen muss, dann würde ich empfehlen, Mund zu, nicht sprechen, bis man aneinander vorbei ist.
Der Effekt, der Schutz ist, wenn ich Sie richtig verstehe, für andere eher gering und für sich selbst?
Mhm. Genau, also man muss sagen, noch geringer. Also so ein Mund-Nasenschutz, der schützt vor allem mein Gegenüber vor meiner feuchten Aussprache und eben all das, was mit meinen Tröpfchen da transportiert wird. Aber denjenigen, der sie trägt, schützt er kaum und ganz gewiss nicht vor dem neuen Coronavirus. Was sein könnte, da gibt es unterschiedliche Aussagen, dass man sich seltener ins Gesicht fasst, wenn man so einen Mund-Nasenschutz trägt. Das wäre natürlich schon wieder ein Vorteil, weil das ist ja ein möglicher Übertragungsweg.
In einigen asiatischen Ländern ist es ja normal, dass Menschen so einen Mund-Nasenschutz tragen. Das sieht man auch bei Fernsehberichten oft. Wie kommt das?
Ja, dort geht es schon als unhöflich anderen gegenüber, wenn man eine Erkältung hat, das war schon früher so, und ohne einen Schutz rausgeht. Es kann sein, in asiatischen Ländern war man damals stärker von den Viren SARS und auch MERS betroffen als in europäischen Ländern. Vielleicht kommt es auch aus dieser Erfahrung heraus, dass man in diesen Ländern halt eher ein Gefühl dafür hat, für die Gefahr, die von solchen Infektionen ausgehen können. Ich muss sagen, ich selber habe allerdings den Eindruck, dass das auch in Deutschland jetzt immer weiter um sich greift. Also ich finde, es wird immer normaler, mit Mundschutz rauszugehen. Ich komme mir mittlerweile fast schon unzureichend gekleidet vor, wenn ich ohne irgendeinen Schutz im Gesicht rausgehe. Ich glaube, das verändert sich auch gerade in Deutschland.
Viele Menschen nähen sich jetzt selber Atemschutzmasken aus Stoff oder Vlies, eben um nicht die Masken zu kaufen, die jetzt in den Krankenhäusern dringend gebraucht werden. Es gibt da verschiedene Anleitungen im Internet. Worauf sollte man achten?
Also aus Stoff das sich zu nähen, ist eine gute Option, weil die kann man dann auch wiederverwerten. Ne? Die kann man bei 60 Grad waschen, mindestens 60 Grad, und dann kann man die gleich, wenn sie trocken sind, wieder einsetzen. Manche empfehlen, ein bestimmtes Vlies zu nehmen, weil das dichter sei. Da kann man auch verschiedene Schichten nehmen. Ich möchte eigentlich hier keine Einschätzung geben, weil es ist wichtig, dass man nicht vergisst, diese Masken schützen alle nicht sicher vor dem Virus. Das darf man eben nicht vergessen. Man darf sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, weil man jetzt so eine super tolle Maske auf hat. Die mögen etwas das Risiko vermindern, aber sie sind auf keinen Fall ein Ersatz für Abstand halten, in den Ellbogen husten und niesen und Hände waschen.
Vielen Dank, Christina Sartori in Berlin. Wir kommen zurück zu unserem Schwerpunktthema. Wie gut sind Intensiv- und Notfallstationen auf den Höhepunkt der Pandemiewelle vorbereitet? Das ist nicht nur eine Frage an Ärzte und Intensivmediziner, sondern auch eine Frage an die Pflegekräfte. Am Telefon begrüße ich Peter Ort. Er ist Pflegedirektor im St. Remigius Krankenhaus in Opladen. Guten Tag, Herr Ort.
Ja, guten Morgen, Herr Schröder.
Wie bereiten Sie Ihre Pflegekräfte auf die Pandemiewelle vor?
Also die Vorrednerin hat ja schon vieles berichtet über das Thema persönliche Schutzausrüstung, Mundschutz und so weiter. Das war das Erste, was wir getan haben. Das heißt, wir haben unsere Hygienefachkräfte in allen stationären Bereichen des Hauses zu Schulungen geschickt, wo Mitarbeiter mit dem Thema Mundschutz, wie schütze ich mich selbst und so weiter konfrontiert wurden, um das einfach nochmal abzudaten als generelles Wissen. Für die Intensivbereiche, über die ja jetzt so viel gesprochen wird, auch im Rahmen von Beatmungsplätzen und so weiter, haben wir ein Schulungskonzept entwickelt, wo wir Mitarbeiter aus anderen Bereichen, a priori aus den OPs und auch aus der Anästhesie, in intensivmedizinischen und intensivpflegerischen Themen geschult haben. Das heißt, wir haben dort 2 oder 3 Tage begleitete Mitarbeit auf der Intensivstation organisiert, wo dann durch langjährig erfahrene Mitarbeiter des Intensivbereiches die anderen Kolleginnen halt an das Thema herangeführt wurden. Wie gehe ich mit einem Intensivpatienten um? Was bedeutet das Thema Beatmung? Welche Geräte haben wir hier? Das heißt, wir haben auch nochmal das Thema Geräteeinweisungen und so weiter nachgezogen. Und das Gleiche haben wir für ausgewählte Mitarbeiter aus den allgemeinen Stationen gemacht. Das Thema Beatmung ist ja im Moment so der Fokus, auf den sich alle stürzen. Man muss einfach wissen, Beatmungstherapie, das ist nichts, was man kurz schulen kann und dann hat sich das verfestigt, sondern da bedarf es schon langjähriger Erfahrung. Deswegen haben wir, was die Schichtzusammenstellung für die Intensivstationen betrifft, ein Modell entwickelt, wo immer ein Teil von langjährig erfahrenen Intensivpflegekräften unterstützt wird, dann halt von Kräften aus anderen Bereichen. Und diese Leute supervidieren das dann.
Das heißt, Sie haben so einen Weiterbildungskurs in der Praxis gemacht, haben immer Leute abgestellt, die dann mitgelaufen sind, um sich dann einzuarbeiten.
Genau.
Und wie reagieren die Pflegekräfte auf diese neuen Herausforderungen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt einige, denen gar nicht bewusst war, dass diese Arbeit vielleicht auch für sie in der Zukunft mal interessant sein könnte. Also der eine oder die andere hat schon gesagt, na ja, das wusste ich gar nicht, dass diese Form der Arbeit mich auch sehr anspricht. Und die kommen damit ganz gut zurecht. Natürlich ist das Thema auch angstbesetzt, völlig klar. Also einige Kolleginnen, die sagen eben auch, ich möchte das eigentlich nicht tun. Und wenn man mir hier nicht sehr konkret sagt, was ich wann tun soll und mich da auch möglichst fachlich nicht überfordert, dann habe ich da schon ein Stück weit Panik.
Das kann man ja verstehen, das kann man auch
nachvollziehen.
Natürlich,
absolut. Na klar.
Welche besonderen Probleme gibt es bei Ihnen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich zum einen das Problem, wie gehen die Mitarbeiter mit einer Situation um, von der sie täglich hören, da rollt jetzt was auf uns zu, was schwierig wird zu handeln. Und so richtig ist das noch nicht eingetreten. Also das ist so ein bisschen warten auf einen Beginn, der sich aber irgendwie noch Zeit lassen will mit uns. Mhm. Das ist schon eine gewisse Beunruhigung. Das andere ist natürlich, es gibt ganz banale Alltagsprobleme. Dadurch, dass ja auch in deutschen Krankenhäusern Besuchssperren erlassen wurden und so weiter, sind natürlich die Patienten, die jetzt bei uns sind, tatsächlich ein Stück weit auch von ihren Kontakten abgeschnitten, vom Besuch, von Angehörigen. Das lässt sich im Einzelfall auch nicht immer über Handy oder andere Kontakte regeln. Ich habe ja zum Beispiel immer mal wieder auch E-Mails, wo Angehörige dringend darum bitten, Patienten besuchen zu dürfen, ob das jetzt...
Und denen müssen Sie dann sagen, leider geht es nicht, nehme ich an.
Also wir versuchen, den Bereich der Ausnahmen so gering wie möglich zu halten, weil daraus entstehen natürlich Folgeprobleme und Folgediskussionen.
Das sind ein Teil der Probleme. Es gibt aber natürlich auch ganz große. Wir haben in dieser Sendung bereits mit zwei Intensivmedizinern über das Problem der Priorisierung gesprochen. Was passiert, wenn Sie nur ein freies Beatmungsgerät zur Verfügung haben, aber zwei Patienten, die es benötigen? Das ist ja eine furchtbare Situation, in die keiner geraten möchte, die man aber eben nicht ausschließen kann. Mhm. Ist das bei Ihnen eine Entscheidung der Ärzte oder werden die Pflegekräfte damit einbezogen?
Also es gibt hier seit vielen Jahren auch Gremien, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Im Einzelfall hat man nicht die Zeit, eine ethische Fallbesprechung oder Ähnliches, also was es da an Strukturen gibt, einzuberufen, sondern in dem Fall ist das in der Regel ein Thema, das wird zwischen Pflegekräften, Ärzten und möglichst dann auch unter Einbezug der Angehörigen nochmal diskutiert. Bisher haben wir diese Situation hier so nicht. Also
haben Sie denn Ihre Mitarbeiter schon darauf eingestellt? Haben Sie sich darauf vorbereitet?
Naja, was die Mitarbeiter natürlich wissen, auch aus anderen Situationen, das ist, dass Entscheidungen zu treffen sind, manchmal eben auch solche. Aber bisher kennen wir das nicht aus dem Kontext Mangel an Geräten. Mhm. Sondern wir kennen das eher aus dem Kontext Patientenwille und medizinische Machbarkeit. Das ist aber ja eine völlig andere Fragestellung.
Vielen Dank. Das war Peter Orth, Pflegedirektor im St. Remigius Krankenhaus in Opladen. Unsere beiden Experten für Intensiv- und Notfallmedizin sind uns weiter zugeschaltet. Professor Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, abgekürzt DIVI, und Professor Andreas Markewitz, der medizinische Geschäftsführer der DIVI. Herr Professor Janssens, Sie haben unserem Gespräch zugehört. Sind die Probleme der Pflegekräfte, die uns Herr Ort geschildert hat, typisch für kleine und mittlere Krankenhäuser?
Ja, das kann man sicherlich so sehen, aber nicht nur die kleinen und mittleren Krankenhäuser haben mit diesen Problemen zu kämpfen, die größeren auch. Wir haben in den letzten Monaten ja sehr, sehr viel über die Rolle der Pflege gesprochen in dem Kontext der Betten, die wir in Deutschland haben, und haben wirklich lernen müssen, dass wir in den letzten Jahren tatsächlich an dem Stand der Pflege, auch an verschiedenen Faktoren, die damit zusammenhängen, zu wenig gearbeitet haben. Das hat der Bundesminister ja erkannt, Herr Spahn. Das hat er sich ja ganz groß auf die Agenda geschrieben, und da ist auch viel Wahres dran. Und in der Intensivmedizin fällt uns das seit Jahren zunehmend auf die Füße, dieses Problem. Und hier muss dran gearbeitet werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Corona-Epidemie jetzt noch mal eines ganz klar zeigt. Die Bedeutung der Pflege, und zwar nicht nur im Krankenhaus, sondern auch der Altenpflege, die Bedeutung der ambulanten Versorgung von Menschen, die draußen versorgt werden, ist ja nur und zwar ausschließlich durch eine kompetente und ausreichend personell gestärkte Pflege zu bewältigen. Und da müssen wir wirklich jetzt noch mal genau schauen. Und das große Dankeschön, was ja immer ausgesprochen wird, darf nicht nur beim klaren Dankeschön bleiben. Nach dieser Epidemie muss da noch mal genau nachgeschaut werden. Und die Pflegenden, das darf man denen nicht vergessen, was die im Moment leisten, sowohl im Krankenhaus als auch draußen in den Altenpflegeheimen und woanders, dass die auch entsprechend gestärkt aus dieser Situation herausgehen und auch ein entsprechendes Rückhalt dann von der Politik bekommen. Das ist meine Botschaft an der Stelle.
Meine Damen und Herren, Sie können sich an dieser Sendung beteiligen. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon begrüße ich Herrn Schott aus Singen. Guten Morgen, Herr Schott.
Ja, guten Morgen, hier ist Herr Schott. Ich komme aus Haunetal im Landkreis Bad Hersfeld und ich habe auch ein Anliegen. Es geht darum, im Februar an der Wirbelsäule operiert worden und jetzt stand ein elektiver Eingriff an, weil ein Platzhalter an der Bandscheibe eingesetzt werden sollte. Jetzt wurde natürlich wegen der Corona-Epidemie dieser elektive Eingriff abgesagt, obwohl es sich um eine orthopädische Fachklinik handelt und mir immer zugesagt wurde, wir sind eine orthopädische Fachklinik und können gar keine Corona-Patienten behandeln. Und jetzt meine Frage in die Runde, was kann man als Patient machen, wenn so ein elektiver Eingriff verlegt wurde, und wie kann man sich jetzt verhalten? Weil man weiß gar nicht, wann dieser elektive Eingriff, der ja medizinisch notwendig ist, stattfindet.
Herr Professor Janssens, was könnte Herr Schott machen?
Ja, aber das Thema, ob das eine Fachklinik war, die sich ausschließlich nur mit Wirbelsäulen beschäftigt und eigentlich nichts mit Covid-19 zu tun hat, da kann ich nichts zu sagen. Ich denke mal, die haben ihre guten Gründe gehabt. Es gab auch eine ganz klare Aufforderung von allen politischen Richtungen hier, die Kapazitäten runterzufahren, um gewappnet zu sein für das, was da auf uns zurollt. Deshalb bitte ich da um Verständnis, dass dann Verschiebung stattgefunden hat. Ich hoffe, man hat mit ihnen auch kommuniziert, dass es zum späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. Mit Sicherheit, und ich bin der festen Überzeugung, wenn Sie oder Patienten, gehen wir mal weg von Ihnen, Herr Schott, Patienten, die einen elektiven Eingriff, einen ausgesuchten Eingriff bekommen, der tatsächlich nicht verschiebbar ist, weil bestimmte Gründe vorliegen, Schmerzen etc. oder Ausmaß der Erkrankung, dann werden die auch im Augenblick noch durchgeführt. Und ich denke mal, dass man auf sie zukommen wird, da die Klinik selber natürlich nicht genau weiß, wann die Krisensituation vorbei sein wird, die werden baldmöglichst auf sie zukommen und man wird ihnen dann mit der zweiten Operation da sicherlich weiterhelfen. Und so wird das in allen anderen Kliniken auch gehen. Wir werden irgendwann mal wieder in den Arbeitsmodus zurückkehren und dann wird man Schritt für Schritt die aufgeschobenen Operationen dann halt nachholen. Einer nach dem anderen wird das dann sehr klar und hoffentlich eindeutig mit Ihnen als Patient kommunizieren.
Mhm, danke. Vielen Dank, Herr Schott, für den Anruf. Ja. Am Telefon ist jetzt Frau Anwari aus Singen.
Ja.
Auch aus Singen. Frau Anwari.
Ja.
Ja, wir hören Sie.
Ja, also ich habe eine für mich sehr wichtige Frage, und zwar das betrifft meine Patientenverfügung, die ich schon lange habe. Und jetzt höre ich ständig mit diesen Beatmungsgeräten und so weiter. Und ich möchte so etwas nicht. Ich möchte nicht beatmet werden. Also wenn ich eingeliefert werden sollte im Ernstfall. Und ich möchte wissen, ob das dann berücksichtigt wird.
Herr Professor Markewitz, das sollte...
Das ist gar keine Frage, Frau Anwari. Wenn Sie diese Patientenverfügung mit sich führen, ja, zu dem Zeitpunkt, wenn Sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden oder selbst dorthin gegangen sind, dann wird man das selbstverständlich berücksichtigen, wird vielleicht noch kurz mit Ihnen über die Konsequenzen Ihrer Entscheidung sprechen wollen. Und danach wird das berücksichtigt und man wird dann alles tun, um Ihnen Schmerzen zu nehmen,
ja,
und Sie so gut wie möglich ohne diese Beatmung in Ihrer Situation zu behandeln.
Mhm. Ah, ja.
Brauchen Sie keine Angst zu haben, dass das keiner berücksichtigt.
Also Sie meinen, wenn also diese Stresssituationen in den Krankenhäusern, dass das nicht untergeht, was ich mir...
Nein.
Nicht...
Nee,
nein, geht nicht unter. Aber nein, der Patient steht im Mittelpunkt und deswegen werden wir das berücksichtigen, wenn Sie kommen und das dabei haben.
Professor Janssens wollte noch etwas ergänzen.
Ja, ich wollte noch Ihnen einen guten Ratschlag geben. Sie haben eine kluge Patientenverfügung ausgefüllt. Der Wunsch, den Sie dort äußern, ist absolut nachvollziehbar. Ich würde Ihnen anstelle raten, nochmal vielleicht explizit hinzuzuschreiben, gerade jetzt in dieser Corona-Epidemie-Pandemie wünsche ich nochmals explizit für den Fall der Fälle nicht beatmet zu werden. Das macht noch mal präziser, versehen Sie es mit den aktuellen Daten. Das verdeutlicht dem Behandlungsteam im Krankenhaus noch viel klarer, welchen Wunsch Sie haben. Und ich kann Ihnen versichern, das wird ernst genommen und es wird respektiert werden. Aha, und Ihnen wird geholfen.
Und das habe ich auch schon gemacht.
Ja, sehr gut. Dann sind Sie eigentlich auf dem sicheren und guten Weg mit Ihrer Patientenverfügung. Frau Anwari, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Und jetzt am Telefon ist Herr Grashorn, der uns vom Autotelefon anruft, also vom Handy. Ich hoffe, er steht inzwischen an der Seite. Herr Grashorn.
Ja, er steht, ja.
Ja. Ihre Frage bitte, oder Ihre Bemerkung.
Nein, ich wollte nur etwas kommentieren. Und zwar bin ich Anästhesist aus Oldenburg, überblicke so den ambulanten Bereich ganz gut und da steht eigentlich alles still. Insofern ist da eigentlich auch schon in die Wege geleitet, auch dass wir als Gruppierung sagen, wir stehen zur Verfügung, wenn irgendwo Engpässe entstehen im Intensivbereich oder im Anästhesiebereich. Ich kann Herrn Professor Janssens nur ganz herzlich danken dafür, dass die Gruppe, auch die Gruppe um ihn herum, so eine Handreichung für die jungen Assistenten aufgeschrieben hat. Ich habe das noch nicht gesehen, aber ich bin jedenfalls sehr froh darüber, denn das stärkt den jungen Kolleginnen und Kollegen doch den Rücken und auch in der Folge dann auch natürlich der Pflege in der Intensivmedizin. Denn wir haben solche Entscheidungssituationen ja kaum gehabt in der Bundesrepublik. Vielleicht in Afghanistan die Kollegen von der Bundeswehr oder eben in Krisengebieten sonst, nicht?
Aber Sie empfinden
haben wir keine Berührung.
Aber Sie empfinden das jetzt sehr hilfreich. Dann danke ich Ihnen für diesen Kommentar, Herr Grashorn. Herzlichen Dank. Gute Fahrt dann weiter. Wie gut sind Intensiv- und Notfallstationen auf die Corona-Pandemie vorbereitet? Um diese Frage geht es heute Vormittag. Zuvor wollen wir uns noch den durch die Pandemie besonders gefährdeten Senioren widmen. Denn ältere Menschen gelten in der Corona-Pandemie als besonders große Risikogruppe. Die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie hat jetzt konkrete Maßnahmen zum Schutz, zur Versorgung und zur Behandlung von älteren Menschen vorgelegt. Und darüber sprechen wir jetzt mit Professor Hans-Jürgen Heppner. Er ist Präsident der Gesellschaft für Geriatrie und zugleich Chefarzt der Klinik für Geriatrie am Helios Klinikum in Schwelm. Guten Morgen, Herr Professor Heppner.
Guten Morgen, lieber Herr Schröder. Vielen Dank, dass Sie mich mit in die Sendung nehmen.
Ja, gerne. Warum eigentlich trifft ältere Menschen die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus so besonders schwer?
Ich glaube, wenn man da genau hinguckt, sind es drei Schwerpunkte, die man da herausarbeiten kann. Zum einen sind unsere älteren Patienten, die geriatrischen Patienten, gekennzeichnet durch diese sogenannte Multimorbidität, also viele begleitende chronische Erkrankungen, die ganz schnell aus dem Ruder laufen können. Allen voran, was für die Covid-19-Infektion besonders schwierig ist, Herz- und Lungenerkrankungen, die im hohen Lebensalter chronisch und sehr schwer verlaufen. Das zweite ist natürlich, diese sogenannte Immunseneszenz, also auch ein alterndes Immunsystem, das sich nicht mehr so gut gegen neue Infektionen wehren kann, damit den alten Patienten anfälliger macht. Und das Dritte, es ist, wie wir alle wissen, eine verlängerte Genesungszeit. Die Rekonvaleszenz beim älteren Patienten nach schweren Erkrankungen dauert länger. Jetzt würde man sagen, ja, das ist nichts Neues, das kennen wir. Ja, wir wissen es aus vielen Studien, aber in Zeiten wie diesen, in der Corona-Epidemie, haben wir natürlich in der Geriatrie auch voll auf den Akutbetrieb geschaltet. Also sprich, frührehabilitative Maßnahmen können allein in der Vorhaltetechnik nicht mehr stattfinden, was dann die Wiedereingliederung ins Leben mit Lebensqualität und Selbstständigkeit ganz schwierig macht für unsere alten Patienten.
Was sollte man jetzt bei der medizinischen Versorgung von Geriatriepatienten besonders beachten?
Das Allerwichtigste ist, dass man die Dinge nicht mehr nur in der Klinik, sondern wirklich flächendeckend betrachten muss, also den ambulanten Sektor, die Pflegeheime und die Krankenhäuser. Wichtig ist es, dass auch jetzt noch, ich weiß, dass es zu Engpässen kommt, aber versucht wird, Impfschutz zu komplettieren. Zum anderen, am besten hilft die soziale Distanz, so schwer das für alle fällt. Aber ich bin überzeugt, dass es der richtige Weg ist, dass unsere Pflege- und Seniorenwohnheime sich gerade richtig abschotten, damit eben der Funke für den Flächenbrand nicht überspringt. Und unsere Kollegen von Hausärzten, von ja, auch die pflegerischen Mitarbeiter in den Heimen sind jetzt auch aufgefordert, mit den Patienten schon mal entsprechend umzugehen, vielleicht zu erheben, wie gut, wie schlecht, wie empfindlich, wie gebrechlich oder wie akut krank sie sind, um auch den Medizinern in der Klinik die Entscheidung dann leichter zu machen, welche Art der Behandlungsform für unsere geriatrischen Patienten die sinnvollere ist.
Sollte man Senioren möglichst früh in ein Krankenhaus einweisen oder möglichst spät?
Möglichst die richtigen, wenn ich das so gemein formulieren darf. Also früh oder spät, ich glaube, das ist ganz schwierig zu entscheiden, weil wir alle selber noch nicht genau wissen, wie aggressiv der Krankheitsverlauf bei Corona bei den ein oder anderen älteren Patienten ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, die richtigen zu finden. Wir haben uns ja, oder andersrum, die Intensivmedizinische Gesellschaft, die ja extrem gefordert ist jetzt gerade, hat ja Vorlagen schon gemacht und gesagt, Leute, wir müssen uns überlegen, wen können wir wann wo behandeln, wie können wir bei medizinischen Entscheidungen richtig liegen. Und da ist auch klar, dass das Lebensalter keine Rolle spielt, sondern Funktionalität. Und wir haben uns jetzt hingesetzt seitens der Geriatrie und ein relativ einfaches Instrument übers Wochenende validiert und entwickelt, das man jetzt schon anwenden kann, so eine Art Gebrechlichkeitsskala, damit man seine Bewohner, Angehörige, Patienten, die man behandelt, jetzt schon ein bisschen, Sie verzeihen, wenn ich sage, kategorisieren kann, um zu sehen, in welche Richtung würde denn die Behandlung laufen. Mhm.
Viele betagte geriatrische Patienten leben in Alten- und Pflegeheimen und da droht es ja jetzt, dass immer mehr Patienten erkranken. Worauf muss man dort jetzt besonders achten?
Da haben Sie völlig recht, langsam breitet sich das aus und ich bin der absoluten Überzeugung, dass es der richtige Schritt ist, Besucherstopp, so schwer das auch fällt, einzuführen, das Personal extrem zu schulen, auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, auf die Basishygiene zu achten. Schutzausrüstung ist, glaube ich, zwingend notwendig für alle Pflegenden in den Seniorenheimen, um einfach zu verhindern, dass ja der Flächenbrand entsteht. Wir werden es wahrscheinlich nicht verhindern können, dass da und dort, wie wir es jetzt schon haben, punktuell Infektionen auftreten, aber eben nicht in diesem Ausmaß, wie man es in anderen Ländern gesehen hat, weil keine sicherlich manchmal sehr drastischen Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen getroffen werden. Also ich glaube, das A und O ist nach wie vor soziale Distanz und unglaublich viel Hygienesicherheit auf Seiten der Behandler.
Wie ist das bei den Pflegediensten?
Das ist etwas, was im Moment tatsächlich sehr schwierig ist. Also da beschäftigen wir uns gerade mit der Bundesvereinigung des Pflegediensten und der Senioreneinrichtungen, weil wir da auch nicht wissen. Das sind natürlich gefährliche Vektoren auf der einen Seite, weil sie ja von Haus zu Haus gehen müssen. Und das sind die, die extrem mit Sicherheitsausrüstungen, Mundschutz, ausreichend Desinfektionsmittel und Aufklärung versorgt werden müssen, weil wir brauchen die. Wir haben keine Chance, wenn der ambulante Pflegedienst heute sagen würde, er versorgt die Leute aus Sicherheitsgründen nicht mehr, wären unendlich viele Menschen hilflos alleine zu Hause und das würde uns vor Riesenproblemen stellen.
Sie haben das Stichwort zu Hause genannt. Ja, wie können Familien ihre älteren Angehörigen schützen? die eventuell zu Hause leben?
Wenn sie in Lebensgemeinschaften oder in häuslicher Gemeinschaft leben, klar, dann ist es so und bleibt es auch so. Dann muss man nur gucken, dass man vielleicht ein bisschen räumliche Distanz hält. Wenn die Eltern und die Kinder, wie auch bei mir im Fall, getrennt leben, ist es so, dass wir uns, ich sage das immer sehr plakativ, bis Ostern sicher nicht sehen werden, zumindest nicht gemeinsam am Ostertisch. Weil Ostern kommt nächstes Jahr sicher wieder, ich hoffe Oma auch. Und daher braucht man ein bisschen Unterstützung in der Nachbarschaftshilfe, dass die Menschen eben nicht raus müssen, dass die Einkäufe, all die Dinge, die jetzt alle funktionieren. Und ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Geduld. Man muss jetzt den Großeltern auch beibringen, wie man ja eine Videokamera benutzt, wie man das Tablet vielleicht für was anderes nehmen kann, um Kontakt zu halten. Das braucht ein bisschen Geduld, aber ich glaube, das ist die einzige Maßnahme, um die Personengruppe aktuell noch zu schützen, dass sie eben nicht vor die Tür müssen, dass wir eben keine großen Kontakte haben und wir wollen sie eben nicht anstecken.
Herr Professor Heppner, für Senioren bereits ab dem 60. Lebensjahr gibt es ja die Empfehlung von Medizinern, sich gegen Pneumokokken impfen zu lassen. Warum das?
Ja, also da bitte nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass Pneumokokkenimpfung gegen Corona helfen würde. Dem ist nicht so. Aber die Pneumokokken sind die häufigsten Erreger auch im höheren Lebensalter, die die schwere Lungenentzündung verursachen, also als bakterielle Zusatzinfektion und die dann letztendlich zum Tode führen können. Also das ist eine Komplikationsverhinderung jetzt in dem Fall für Corona, ungeachtet dessen, dass es grundsätzlich eine gute Empfehlung ist, sich den klassischen STIKO-Impfempfehlungen anzuschließen. Wohl wissen, dass im Moment der Impfstoff nicht gerade reichlich vorhanden ist.
Ist es denn sinnvoll, sich jetzt noch gegen Pneumokokken impfen zu lassen in der jetzigen Situation?
Ja, wir würden unserer Arbeitsgruppe für Impfungen im Alter noch mal lange diskutiert. Wir würden es auf jeden Fall noch einmal empfehlen, auch jetzt um diese Zeit noch, auch mitten in der Phase von Corona. Da ist an Wechselwirkungen oder schweren, also so im Sinne von, ich bekomme eine Impfung und jetzt bin ich empfänglicher für das Coronavirus, davon ist nicht auszugehen.
Aber die Reaktionen der Patienten, die eine solche Impfung bekommen haben, sollen relativ stark sein, wird berichtet. Da sei man dann so 2 Tage doch etwas beeinträchtigt. Stimmt das?
Durchaus möglich. Ich glaube, das ist je nachdem, welche Menschen Sie tatsächlich zur Impfung schicken. Also wir sehen es viele, dass sie sehr gut vertragen werden, die Schwierigkeiten eher weniger. Aber natürlich gibt es auch welche, die mit deutlich kräftigeren Impfreaktionen reagieren und durchaus 1 bis 2 Tage sich mal ein bisschen, ich darf sagen, malat fühlen. Wobei, das kann man gerne in Kauf nehmen, um dann einen ansprechenden oder entsprechenden Impfschutz zu erwerben.
Vielen Dank. Das war Professor Hans-Jürgen Heppner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie.
Vielen Dank, Herr Schröder.
Und wir machen weiter mit unserer Höreraktion. Wie sind in die Intensiv- und Notfallstationen auf den Höhepunkt der Pandemie vorbereitet? Noch bis 11:30 zugeschaltet sind Professor Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, und Professor Andreas Markewitz, medizinischer Geschäftsführer dieser Vereinigung. Und am Telefon ist ein Krankenpfleger. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, die Herren. Schönen guten Morgen, Herr Schröder.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Fragen. Ich bin ja im System immanent und dementsprechend habe ich da wenig Fragen, weil ich weiß, ich bin jetzt seit Jahrzehnten Pfleger. Mhm. Im Prinzip seit der Wende und habe festgestellt, wie diese Pflegeeinrichtungen nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in zum Beispiel heilpädagogischen Heimen des Landschaftsverband Rheinlands, Betreuung von Schwerstbehinderten, wie die seit den 90ern im Prinzip kaputt gespart werden. Die Personalkosten sind die höchsten immer noch. Das sind, brauchen Sie nur jeden Abteilungsleiter fragen, die höchsten Kosten sind die Personalkosten. Und es wird rationiert, was das Zeug hält, und zwar seit Jahrzehnten. Wenn ich Krankenpflege anspreche, weise ich darauf hin, dass ich, glaube ich, seit 30 Jahren einen Nettolohnzuwächse von -1% oder so habe. Immer eigentlich unterhalb der Inflationsrate. Wenn ich mal frage, warum wird der so schlecht bezahlt, der Job, dann wenn ich in Personalabteilung mal frage, warum kriege ich nicht ein bisschen mehr Geld, weil ich jetzt irgendwie mehr Patienten betreue oder ähnliches, heißt es immer, fragen Sie Ihre Tarifparteien. Das ist der Herr Schäuble. Der Herr Schäuble hat gesagt, die schwarze Null muss stehen, das Krankenhaus ist ein sehr schönes Beispiel. Und die Corona-Krise war mir klar, wird dafür sorgen, dass das alles anders aussieht anschließend. Ich bringe meine Gesundheit in Gefahr, wenn ich arbeiten gehe. und werde von Kliniken gefragt. Ich möchte auch nicht sagen, wo ich arbeite. Ich habe 3 Unikliniken besucht und wenn es darum geht, irgendwie so ein bisschen Rückhalt für die Kliniken zu schaffen, indem man sagt, Personal kann sich bereit erklären, freiwillig arbeiten zu kommen.
Sie fühlen sich jedenfalls irgendwie im Stich gelassen, wenn ich das richtig interpretieren kann.
Ja, aber selbstverständlich. Ich habe, wir sind vor der Lotte im Stich, alle, die in der Klinik arbeiten und nicht nur auf Intensivstationen. Intensivstationen habe ich 4,5 Jahre gemacht. Ich weiß, was da so läuft. Ich bin jetzt auf einer, in Anführungszeichen, Normalstation als Auffangstation für Corona-negative Patienten. Die Patienten sind ja nicht alle zu Hause, nur weil es jetzt Corona gibt. Der Krankenhausalltag läuft völlig normal weiter. Jetzt hat der Herr Spahn die Pflegeuntergrenze abgeschafft. Die Pflegeuntergrenze, fand ich, war schon fahrlässig genug. Wenn Sie überlegen, es gilt, Keime zu verschleppen, zu verhindern, dann brauche ich eine hygienische Händedesinfektion, die dauert 30 Sekunden. Da gehe ich an den Desinfektionsspender, nehme mir mit dem Ellenbogen was in die Handfläche und brauche 30 Sekunden, bis das eingezogen und eingewirkt hat. Und wenn das dann bis dahin verdunstet ist, brauche ich noch ein bisschen mehr. Das muss 30 Sekunden dauern. Chirurgisch 2 Minuten. Die Zeit haben Sie oft genug nicht. Weil die Stationen voll sind mit Menschen, die Pflege brauchen, Hilfe. Wenig Personal, wenig Leute, die Ahnung haben. Ich höre ganz gerne, wenn ich Kritik äußere an Maßnahmen der Vorgesetzten, Pflegedienstleitungen etc.
Ihre Empörung und Ihre Kritik ist jetzt, glaube ich, deutlich geworden.
Sie gerne gehen, heißt es dann. Der Pflege wird nahegelegt, sich neue Berufstätigkeiten zu suchen. Es wird nicht versucht, jemanden zu halten. Wenn Sie Kritik äußern, sind Sie unten durch.
Ich glaube, Ihre Kritik und Ihre Empörung ist deutlich geworden. Ich möchte unseren beiden Experten, die zugeschaltet sind und die zugehört haben, auch die Möglichkeit geben, das eventuell noch zu kommentieren. Herr Professor Janssens.
Ja, ich kann den Kollegen wirklich gut verstehen. Ich teile seine Ansicht, dass hier über Jahre, Jahrzehnte vielleicht, aber spätestens seit Einführung des DRG-Systems tatsächlich das System in eine Schieflage gekommen ist. Und ich finde es auch sehr bedenklich, dass die Pflege von allen da am meisten gelitten hat. Denn die Personalkosten der Pflege wurden immer dazu benutzt, auf dieser Ebene tatsächlich Kosten einzusparen, das heißt Pflegepersonal einzusparen. Das ist das eine. Also ich glaube, da muss noch mal dringend drüber nachgedacht werden. Und vielleicht ist ja diese Corona-Pandemie jetzt der geeignete Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Aber wir haben das vorher schon gesehen und seien Sie versichert, lieber Herr, am Hörer, dass wir das wirklich extrem ernst nehmen, auch die Ärztinnen und Ärzte. Und seien Sie versichert, dass wir schon Sie als unsere Partner sehen. Wenn wir Sie nicht mehr haben, brauchen wir gar nicht weiterzumachen. Das heißt, wir von der DIVI beispielsweise haben das seit Jahren auf unserem Bildschirm nicht nur drauf, sondern versuchen aktiv an Ihrer Situation was zu verbessern. Und deshalb auch nochmals mein Appell, das ist ein politisches Problem. Herr Spahn hat das so erkannt. Und Sie haben die Pflegepersonaluntergrenzen angesprochen, die ja aus Ihrer Sicht auch nicht befriedigend sind. Und da wird es Anpassungen hoffentlich geben. Aber dadurch haben wir immer noch nicht mehr Pflege da. Der Beruf muss attraktiver werden. Das hat was mit Bezahlung zu tun. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und das hat was mit Kompetenzen zu tun, die wir Ihnen zusprechen müssen.
Es geht natürlich dabei auch um die Frage der Bildung oder der Ausbildung und Weiterbildung vom Pflegepersonal. Genau dazu hat Frau Rohl aus Wolfsburg eine Frage. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Rohl, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich möchte erstmal die Vorredner bekräftigen und das ist ja hauptsächlich Kritik und Vorwurf an die gesundheitsverantwortlichen Minister etc. Der Mangel jetzt am Pflegepersonal, der ist ja überhaupt gar nicht neu. Der streckt sich über das ganze halbe Jahrhundert schon hin. Und vorher hatten wir die Differenzierung von 3-Jährigen vom großen Pflegeexamen und kleinen Pflegeexamen. Das große Examen wurde nach 3 Jahren abgenommen mit den entsprechenden Unterrichtsstunden und das kleine Schwesternexamen nach 2 Jahren. Jetzt wird ja, heißt es ja, dass die Krankenschwestern ja eben für die wichtigen Aufgaben gebraucht werden und von den weniger bedeutenden in Anführungsstrichen entlastet werden sollen. Jetzt fehlen also die Kollegen mit dem 2-jährigen Pflegeexamen. Das ist ja dann abgeschafft worden, es ist angestellt worden. Und es sind ja so viele Fehler gemacht worden in der ganzen Gesundheitspolitik. Ja, das kann man im Nachhinein bloß ankreiden, aber jetzt die schnelle Lösung. Wie kommt jetzt die schnelle Lösung zustande?
Herr Professor Markewitz, wie sehen Sie diese Unterscheidung ins große und kleine Schwesternexamen und die Aufhebung?
Ich denke, wir bewegen uns jetzt in einen etwas anderen Bereich hinein von der Diskussion her. Darüber könnte man sehr gut eine weitere Sendung machen. Man könnte auch einen ganzen Tag damit füllen oder mehrere Tage, das zu diskutieren. Es gibt immer ein Pro und ein Contra für Reformen. Tatsache ist, und das beobachten wir als DIVI schon seit Jahren mit sehr, sehr viel Sorge, dass die Pflege nicht nur infolge der Ökonomisierung kaputt gespart worden ist. Das gilt für die Krankenhäuser, das gilt aber für die Pflege ganz besonders. Dann hat man versucht, das über neue Konzepte zu kaschieren. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich da ins Detail gehe. Ein neues Konzept ist zum Beispiel die Ausbildung, die neue Ausbildungsordnung, die von einigen als großer Wurf betrachtet wird, von vielen allerdings in der Praxis tätigen Menschen als Rückschritt empfunden wird, um ein höfliches Wort für diese Reform zu finden. Insofern kann ich schon zustimmen, teile ich die Sorge auch der Pflege, die, wie sie jetzt in den beiden letzten Beiträgen zum Ausdruck kam. Aber wie gesagt, das ist eine Geschichte, die jetzt aktuell durch die Corona-Situation einen neuen Rückenwind erfährt. Und wir könnten jetzt möglicherweise erneut Diskussionen aufnehmen über Themen, die bis zur Corona-Krise im Prinzip vermintes Gebiet waren. Man könnte da neu versuchen zu denken, weil es hat sich ja jetzt gezeigt, dass genau die, das betrifft jetzt nicht nur das Pflegepersonal, es betrifft auch alle anderen sogenannten systemrelevanten Berufe, dass das insbesondere aber auch die Berufe sind, die besonders schlecht bezahlt werden. Und da müssen wir dann tatsächlich drüber reden.
Herr Professor Janssens, wollen Sie diesen Bereich der Ausbildung gerade in den Pflegeberufen noch weiter ergänzen?
Ja, ich möchte das unterstützen. Ich habe das ja eben schon gesagt, was meine Meinung ganz dazu ist, dass wir wirklich einen dringenden Kurswechsel da benötigen, was auch überhaupt das gesamte Konzept der Pflege betrifft und wie wir dazu stehen. Nochmal das Thema aufgreifen, die Kompetenzen der Pflege und ich bin der festen Überzeugung, das ist meine persönliche Meinung, dass wir auch da neue Wege gehen müssen. Wir wollen die Pflege ja akademisieren auch. Das finde ich auch sehr richtig. Aber das kann nicht dazu führen, dass die Pflege nachher vom Bett wegkommt. Das heißt, die Pflege muss am Krankenbett aus meiner Sicht dranbleiben und muss, das ist meine feste Überzeugung, in Zukunft auch mehr Kompetenzen dann erlangen. Und deshalb sehe ich das auf Augenhöhe, zum Beispiel eine Intensivpflegekraft, die über Jahre auf der Intensivstation arbeitet, hat einen so hohen Kenntnisstand. Das muss einfach mehr gewürdigt werden und immer nur als Befehlsempfänger dazustehen, sondern sie sind auch, sollen sich meiner Ansicht nach auch zukünftig ganz stark auch kompetent in die Betreuung von Patienten einbringen können. Und das ist ein Weg, den wir langsam Schritt für Schritt beschreiten werden. Und das wird dann auch zu einer Optimierung, Verbesserung der Situation der Pflege führen. Da bin ich fest von überzeugt.
Vielen Dank. Und so viel zu dem ganzen Themenbereich der Aus- und Weiterbildung. Uns haben viele E-Mails auch erreicht, die Sie auch mit dem, was wir vorhin besprochen haben, mit der Priorisierung von Patienten oder Patientenverläufen beschäftigt haben. Was macht man, wenn nur ein Beatmungsgerät zur Verfügung steht und zwei Patienten sind krank? Woran kann ein Arzt erkennen, ob ein Patient die Intensivbehandlung überlegen kann, fragt eine Hörerin. Sie möchte aber ihren Namen nicht genannt haben. Herr Professor Janssens, woran kann
das
erkennt
ist,
man
das? Das erkennt man nicht auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick schon mal gar nicht. Ich habe das ja am Anfang schon mal erwähnt. Wir gehen da schon sehr strukturiert vor. Wir reden ja nur über die ressourcenbeschränkte Situation. Das andere hat Herr Kollege Markewitz ja eben schon erwähnt. Das ist ein Thema, mit dem wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Welcher Patient profitiert zu welchem Zeitpunkt noch von welcher invasiven Therapie? Der erste Schritt, den wir uns ja fragen, ist überhaupt eine intensivmedizinische Behandlung Notwendigkeit gegeben. Wenn das der Fall ist, dann wenden wir uns dieser Frage zu, die der Hörer gefragt hat, besteht eine realistische klinische Erfolgsaussicht? Und das ist nicht irgendwie aus dem Bauch heraus zu entscheiden, sondern wir müssen uns wirklich sehr genau den Patienten in seiner Ganzheit ansehen, in seiner Vorgeschichte, in seiner akuten Geschichte und in dem Ausprägungsgrad der akuten Erkrankung. Und da können Sie schon viele, viele Punkte relativ schnell zusammenzählen, die Ihnen schon Hinweise geben, hier besteht eine ganz gut
gute Erfolgsaussicht. Und hier haben wir so schwerwiegende Befunde, die es hochwahrscheinlich machen, dass der Patient kein für ihn sinnvolles Therapieziel mehr erreichen kann, sprich ein eigenbestimmtes Leben nach einer solchen Therapie ohne Abhängigkeit von Maschinen. Und da kommt natürlich an der Stelle dann natürlich der Patientenwille, der Geäußerte, der Vorausverfügte. Wir hatten ja die Hörerin mit ihrer Patientenverfügung ganz klar zum Zuge. Und da müssen wir dann an der Stelle auch nochmal die Angehörigen sprechen und mit in diese Prozesse mit einbeziehen im Sinne einer gemeinsamen, sehr, sehr transparenten Entscheidungsfindung zum Wohle des Patienten. Und manchmal ist Sterben zulassen auch zum Wohle des Patienten, um ihn vor schlimmen Sachen zu bewahren, die nicht in seinem Sinne sind.
Ein schwieriges Schlusswort war das schon fast. Vielen Dank, Professor Uwe Janssens, und vielen Dank, Professor Andreas Markewitz von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.